Ja, wir sind ja im Moment bei einer Predigtreihe, leidenschaftlich glauben, Glaube, der erwartet. Naja, das ist schon so eine Sache, das Thema ist nicht so einfach. Ich finde es super, der Enrico hat da schon einen kleinen Einblick gegeben, wie das mit unseren Erwartungen manchmal so ist. Genau, was haben wir uns da eigentlich vorgestellt? Leidenschaftlich glauben, Glauben, der erwartet. Ich denke mal, wo eine Erwartung ist, da sind Menschen noch nicht fertig, da gehen Menschen noch auf etwas zu, da möchten sie, dass noch etwas geschieht, da möchten sie, dass sich etwas erfüllt, da sagen sie nicht alles klar, alles fertig, alles gut, alles sicher. Da ist eine Bewegung da. Und ich denke, das macht so leidenschaftlichen Glauben auch ein ganzes Stück aus, dass da etwas in Bewegung ist, in Bewegung kommt und eine Bewegung da ist und bleibt. Und sowas, denke ich, stellen wir uns natürlich vor, wenn wir über dieses Thema sprechen wollen. Und dieser Text, mit dem ich mich heute beschäftige, da ist mir als erstes aufgefallen, da geht es um Erwartungen. Nun gibt es, auch der Glaube ist ja eine Erwartungshaltung. Wir vertrauen, wir glauben auf Jesus. Wir haben am Anfang ein Lied gesungen, dass er wiederkommt, dass Jesus was fertig abschließt, fertig macht, vollendet, dass da noch was fehlt, dass wir noch nicht am Ziel sind und so weiter. Das ist ja eine Erwartung. Also Jesus vertrauen, Schritte mit Jesus gehen, dann erwarte ich was, da muss ja was kommen. Es ist noch nicht da einfach. Und jetzt wissen wir auch, der Glaube als Erwartung, der hat ja auch Fehlhaltungen. Also mit unseren Erwartungen ist es nicht immer so einfach. Nur weil wir gläubig sind, wir können völlig falsch, einen falschen Horizont, einen falschen Blick, eine falsche Ausrichtung haben. Glaube in Bewegung ist gut, wenn die Bewegung in die richtige Richtung führt. Was ist, wenn die Bewegung wo ganz anders hinführt? Führt das zu Jesus? Führt das mit Jesus unterwegs? Oder führt das irgendwo hin und ich bin irgendwie gar nicht mehr bei Jesus? Ich habe da Jesus noch irgendwo im Kopf oder so. Oder ich habe ein Buch, da steht viel von Jesus drin und vielleicht gucke ich da auch noch mal rein, aber das war's schon. Und das alles, da geht es auch in unserem Predigtext ein bisschen drüber zu. Um diese Dinge dreht sich unser Predigtext auch. Ja, Erwartung, wir wünschen, hoffen, eine Erwartung, dass sie auf der richtigen Spur ist. Und Jesus hat mit seinen Jüngern darüber geredet, weil er wusste, es gibt ja immer ganz viele Dinge, auch Erwartungen, die eben falsche Richtungen einnehmen, die uns eigentlich nicht mit ihm verbinden, zu ihm bringen. Das gibt es auch bei Jüngern. Und wir gucken mal in diese Verse rein aus Lukas 17, das ist der Predigtext zu unserem heutigen Sonntag, die Verse 20 bis 30. Es ist nicht so ein ganz einfacher Predigtext. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh, hier ist es oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen Tag des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher, denn wie der Blitz aufblitzt, und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wird es geschehen in den Tagen Lots. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Lieber Herr, gib uns deinen Geist, dein Wort zu verstehen. Schenk, dass es an der richtigen Stelle unser Wegen Leben trifft, bewegt und dass wir dafür offen sind und nicht vorgefertigte Erwartungen haben, die nicht stimmen. Amen. Ja, Jesus ist hier im Gespräch. Er redet mal mit den Pharisäern. Er redet mal mit seinen Jüngern. Das fällt ja hier auf, so zwei Personengruppen. Die einen, die Pharisäer, das waren die Bibelkenner. Das waren die Leute, die sich auf die Fahne geschrieben hatten, leidenschaftlich zu glauben, ganz für Gott unterwegs zu sein. Die wollten nicht nur ein bisschen religiös sein oder irgendein religiöses Bekenntnis haben, sondern die wollten, dass ihr Leben stimmt. Ein klarer Ausdruck ist, zu Gott zu gehören, zum Volk Gottes. Die wollten entschieden leben. Und da hatten sie ganz konkrete Erwartungen auch. Zum Beispiel der Messias, der musste kommen und der würde das Reich Gottes aufrichten. Da, wo sie sich befanden, war kein Reich Gottes, das war ganz klar. Die Römer waren das Reich, das vorherrschende Reich, das waren die Weltmacht, die alles bestimmte, auch in Judäa, in Samaria. Und Israel müsste wiederhergestellt werden von diesem Messias, so dachten sie. Und das war auch ihr ganzes Ziel. Dafür wollten sie leben. Aber was, bitteschön, hatte Jesus damit zu tun und dazu zu sagen? Sie scheinen Jesus einfach nicht verstanden zu haben und vielleicht wollten sie ihn nicht verstehen. Denn das, was Jesus tat, war ja schon beachtlich. Da passierten ja auch Zeichen und Wunder. Und sie fragen jetzt hier nochmal nach anderen Zeichen. Kurz der Blick zur zweiten Gruppe, da sind die Jünger Jesu. Jesus selbst spricht mit ihnen, er nimmt sie zur Seite, er bereitet sie auf eine Zeit vor, wenn er nicht mehr in ganzer Unmittelbarkeit für sie da sein würde. Jesus spricht eigentlich genau von den Erwartungen, die dann in diesen Tagen, in denen wir ja auch sind, bei ihnen so sein könnten. Und da spricht er was an, wo wir vielleicht mal einfach sagen könnten, da ist eine tiefe Sehnsucht der Jünger, eine ganz besonders starke Erwartung. Jesus möchte doch bitte in seiner Macht, in seiner Kraft endlich in dieser Welt sichtbar werden. Das ist ja irgendwie eine legitime Erwartung. Das ist der Tag des Menschensohns. Da geht es auch um den Messias. Der Menschensohn ist eigentlich ein anderes Wort für den Messias. Er kommt aus dem Danielbuch, Prophet Daniel Kapitel 7. Da wird von diesem Menschensohn geschrieben, einer, der von Gott kommt und der volle göttliche Autorität hat in allen Dingen über die ganze Welt. Und ich finde es interessant, auch der Lukas schreibt dann nochmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6, da ist ja dieses Jüngergespräch, Jesus spricht ganz viel über das Reich Gottes, nachdem er auferstanden ist. Und dann wird er mit der Himmelfahrt nicht mehr sichtbar da sein. Und da kommt von den Jüngern so eine Frage, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich Israels? Jesus sichtbar in der Welt. Konkrete Vorstellung, wie das sein müsste. Und wir kennen das so, die Erwartungen sind umso größer und stärker, umso vielleicht schwieriger unsere Lebenssituation gerade sein möchte. Ich gucke mir das an und ich stelle mal fest, eigentlich sind diese Erwartungen der Pharisäer und der Jünger ja jetzt gar nicht so weit unterschiedlich, oder? Und ich denke, sie sind doch ganz anders. Die Pharisäer haben eine ganz klare Vorstellung. Und in ihre klare Vorstellung passt Jesus nicht rein. Nicht so, wie er sein will. Und ich denke, das ist auch eine Gefährdung immer für uns, dass wir, die wir Jesus vertrauen, dass wir Vorstellungen haben können, die vielleicht gar nicht zu Jesus passen. Für die Pharisäer war das Reich Israel, auch ihnen ging es ja darum, das war das Reich Gottes, das war genug. Gott in Israel sichtbar, ausstrahlen in die ganze Welt wahrscheinlich. So lassen so manche Propheten des Alten Testaments lassen dieses Bild entstehen. Und Jesus schlägt bei ihnen hier doch einen ganz anderen Ton an als bei seinen Jüngern. Denn diese Pharisäer, die haben ganz viel bei Jesus gesehen, aber sie lehnen das ab. Sie suchen nach Beweisen, nach Zeichen, obwohl Jesus ihnen einiges gezeigt hat. Sie haben gesehen, wie Jesus mit Vollmacht Menschen heilt und auch von Sünde freispricht, aber sie haben sich oft daran gestört. Und sie wollen andere Beweise. Vielleicht können wir uns darunter vorstellen, dass ihr Beweis der wäre, dass Jesus endlich sagt, ich werde jetzt politisch an die Macht gehen und werde hier einen Widerstand gegen das Römische Reich aufbauen und werde anfangen zu zeigen, dass Gott so mächtig ist, dass er alle politischen Bedingungen wegräumt und umstößt und dann zum Schluss eine Gottesherrschaft da ist. Vielleicht waren die Gedanken der Pharisäer so ähnlich. Wir wissen es ja nicht so genau. Und Jesus passte da nicht rein. Den Weg, den Jesus ging, den Weg der Demut, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Freundschaft zu Menschen, die Sünder sind, die gefallen sind, die gescheitert sind, das passte überhaupt nicht da rein. Und so lehnten sie Jesus ab und akzeptierten ihn nicht. Und dann sagt Jesus zu ihnen, den seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er will ihnen damit sagen, ihr Lieben, ich selbst bin der Beweis. Mich selbst müsst ihr ansehen. Mir selbst müsst ihr vertrauen. Ich liefere euch keine Politik. Ich komme als Person zu euch. Und ich möchte als Person in eurem Leben da sein. Nicht Luther hat das ja noch interessanter übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist nicht eine Statusbeschreibung der Pharisäer, sondern das ist etwas, was ihnen sagt, da fängt es an, das Reich Gottes. Jesus ernst nehmen, ansehen, zu ihm kommen, vor ihm stehen, auf ihm hören, ihm folgen. Da ist Reich Gottes. Da ist der tiefste Grund und da wird sich alles verändern. Jesus in die Mitte stellen, mitten unter euch. Und wir merken nur, das ist das Tragische, die Pharisäer haben es nicht begriffen. Und da denke ich mal, wir sollten mal nicht so den Fehler machen und sagen, Pharisäer, ja, ein bisschen versnobbt, ein bisschen überheblich, religiös arrogant, die wollten irgendwie was Besonderes sein. Wir haben mit denen ja nichts zu tun. Wir sind ja ganz bescheidene Leute. Wir haben nicht so hohe Ansprüche, auch nicht so hohe Ansprüche an irgendwie tadelloses Leben. Aber ich denke, das ist nicht so richtig. Jedenfalls für Christen im Allgemeinen nicht. Nicht die Christenheit, wenn man in die Weltgeschichte reinguckt und das zieht sich ja fort. Die haben ja ganz versucht, mit ganz weltlichen Mitteln versucht, ein Reich zu schaffen. ein christliches Reich mit weltlichen Mitteln, weltlicher Macht, Kriege führen, Könige einsetzen, unter Gottes Gnaden, in Gottes Vollmacht Handlungen tun, die vielleicht gar nicht christlich waren. Na gut, das ist jetzt unsere Vergangenheit, das seid ihr ja nicht. Wir sind ja nicht so. Wenn wir gucken in die Geschichte, auch diese große Machtdemonstration, ich denke manchmal, wenn man denkt, wie manche Kirchengebäude, so schön und so toll ich das auch finde, von der Kunst her, von der Ästhetik her, von dem, was einen da berührt, aber das ist ganz viel Macht, Darstellung von großer Macht. Und dahinter zurückblieb ein Leben, in dem wie Jesus es wollte. In Liebe, in Barmherzigkeit vielleicht, in Demut, in Geduld, in Opferbereitschaft für Kranke, für Arme, für Schwache, in Leidensbereitschaft. Das alles fiel dahinter zurück. Aber diesen Weg ist Jesus gegangen. Also das ist so ein bisschen, wenn man das mal so reflektiert, da merken wir, auch wir haben so Vorstellungen wie die Pharisäer. Und Jesus sagt, guck mich an, ich muss deine Mitte sein. Ich will in deiner Mitte sein. Wie kann ich das denn sein? Das zweite war ja das Gespräch mit den Jüngern, das finde ich auch sehr spannend. Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Jesus verurteilt ja ihre Sehnsucht nicht, im Gegenteil. Eine Sehnsucht zu haben, Mensch, dass Jesus mit aller Herrlichkeit und Macht endlich da wäre, endlich irgendwo erkennbar, spürbar sich durchsetzen würde, irgendwo Menschen sagen würde, oh, das ist es doch, das ist es doch, das erwarten wir doch, der Tag des Menschensohns. Fallen mir zwei Dinge ein, die Jesus den Jüngern deutlich macht. Die Welt ist doch ein bisschen anders und sie tickt anders und auch das Leben der Gemeinde in dieser Welt ist anders. Sie geht durch eine Zeit, wo vieles davon gar nicht zu spüren ist, gar nicht zu sehen ist. Wo es manchmal so scheint, dass alle anderen Ideen und politischen Konzepte und Vorstellungen viel, viel stärker, größer, besser, weitreichender sind, wirkungsvoller sind. Glaube, Jesus vertrauen, Schritte des Glaubens gehen, sieht klein aus, hilflos, schwach, elend. Christen haben auch mit Enttäuschung zu tun. Leben als Christ, da kommen wir nicht ohne Enttäuschung aus. Wir denken Jesus und glauben und hoffen und vertrauen auf Jesus, auf seine große Macht, aber erleben manchmal so viel Schwachheit im eigenen Leben. Scheitern von Dingen, die für uns groß und wichtig und notwendig waren oder und weg sind sie und Gebet ist da und es geschieht nichts und ich bin schwach und ich fühle mich elend. Und Jesus sieht das schon und spricht zu seinen Jüngern. Die Welt ist bis zum Ende nicht besser. Auch das ist ja so ein Konzept, was sich auch in Gemeinden findet. Wir fahren die Welt immer in ein größeres, menschliches und besseres Denken, Fühlen, Handeln hinein. Es steigert sich. Und dann irgendwann kommt Jesus und macht da oben den Punkt drauf. So ist es nicht. Jesus schildert hier, dass die Welt in der Entscheidung gestellt ist, wollen wir auf Jesus hoffen, der uns rettet aus Sünde, aus Schuld, aus inneren Dingen, die uns innerlich verderben, oder wollen wir eine äußere Macht, die äußerlich es uns gut gehen lässt, die äußerlich uns Sicherheiten verheißt und gibt, mit denen wir äußerlich vielleicht irgendwie gut dastehen können und auftreten können? Was wollen wir? Und Jesus zeigt so zwei Entscheidungssituationen, dass die Menschen zur Zeit Noahs, als die Arche gebaut wurde, zur Zeit Lots, als der in Sodom war und Engel zu ihm kamen und sagten, Lot, geh hier raus aus dieser Stadt, hier findet ein Gericht statt. Aber das war gleichzeitig ein Reden an die Leute in Sodom, praktisch, da ging es auch um sie. Gott stellt Menschen in Entscheidungen und sie entscheiden sich damals wie heute immer wieder ganz anders. Die inneren Belange, das Essen, Trinken, Heiraten, Pflanzen, all das, das spielt eine Rolle weiterhin. Das ist nichts grundsätzlich Schlechtes, aber dahinter, nach Jesus, nach seiner Rettung, nach seiner Macht, nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Befreiung, nach seiner Gegenwart, wo ist da unsere Sehnsucht geblieben? Das ist alles ein bisschen nüchtern. Und trotzdem geht es nicht darum, zu sagen, Menschen abzuschreiben und zu sagen, deswegen hat alles keinen Zweck. Es geht nur zu verstehen darum, das Reich Gottes wird keine euphorische, laute Bewegung in dieser Welt sein. Und doch ist es da und doch kommt es und alle werden es sehen. Alle werden es sehen. Jesus kommt. Jesus wird ganz klar sichtbar sein als der Herr, der es gut gemacht hat und gut gemeint hat. Und die Frage ist, ob wir ihm vertraut haben, ob wir die Zeit jetzt genutzt haben, zu ihm zu kommen. Wir sind jetzt in die Entscheidung gestellt. Und daraus folgt ja noch was, weil das so ist. Weil wir so angewiesene Menschen sind auf Erwartungen, weil wir die so gerne erleben möchten, weil da etwas passieren soll, darum können wir uns auch leicht verführen lassen. Das sagt Jesus ja auch seinen Jüngern. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Wir denken, da muss doch jetzt was passieren. Da muss doch jetzt endlich mal was passieren. Und dann suchen wir uns Dinge vielleicht, wo was passiert. Und Jesus sagt erstmal Vorsicht. Diese Welt ist, wie sie ist. Die Welt hat zu allen Zeiten, ich sehe da zwei Möglichkeiten, ihre Lösungsstrategien präsentiert und die sind manchmal auch so ganz schlau irgendwie. Siehe hier, siehe dort, da ist eine Lösung. Da entsteht Gottes Reich. Mach mit, reih dich ein, wie die auch politisch heißen, diese Strömungen oder gesellschaftlich. Reih dich ein, mach mit, schließ dich mit uns zusammen und wir machen die bessere Welt. Jesus sagt, nee, so kommt die nicht. Es spricht nicht dagegen, dass wir in dieser Welt irgendwo uns für gute Dinge einsetzen, an Stellen tätig sind, die gut sind. Aber wir werden das Reich Gottes damit nicht schaffen, sondern nur damit, dass wir zu Jesus stehen und ihn bekennen als den, der Menschen rettet, befreit von Sünde, von Schuld, der mit Gott verbindet und Frieden stiftet, dass er das ist und dass das in uns das Reich Gottes beginnen muss und nicht irgendwo außen von uns. Wir sind die guten Menschen, die es gut meinen und innerlich sind wir zerrissen und kaputt und kommen nicht klar und kennen Gottes Frieden nicht. Das geht nicht. Und natürlich gibt es noch eine andere Ebene, dieses siehe hier, siehe da, wo die Leute Aufmerksamkeit bekommen wollen. Das ist so ein bisschen diese Frage dieser Endzeit-Thema, dass das eine ganz, 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 ganz hohe Bedeutung hat. Jesus kommt, ich weiß genau, es dauert keine 2 Jahre mehr, dann ist Jesus da. Es dauert keine 2 Jahre mehr, dann steht er da. Mach dich jetzt bereit. Es gibt ja Leute, die wissen das immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht so einfach, das zu sagen. Siehe hier, siehe da. Komm, komm, komm. Und Jesus sagt, vorsichtig. Halte dich da raus. Wir wissen das nicht. Wir können das nicht sagen. Wir können schon wissen, dass Jesus kommt. Wir können vielleicht auch merken und spüren, dass die Zeit dafür viel mehr Zeichen hat. Aber wir können nicht so tun, als ob wir den Leuten das sagen müssen, jetzt musst du. Das ist auch so ein zweiter Punkt, wo wir vielleicht diese Endzeitfixierung auch ein bisschen aufgeben. Wir sollen nicht aufgeben die Sehnsucht, Jesus möchte kommen. Wir sollen nicht aufgeben dieses Erwarten. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Impuls des Glaubens, dass ich warten kann. Jesus wird diese Welt zu einem Endpunkt, zu einer Punkt bringen, wo endlich Dinge klarkommen, wo endlich etwas sich erfüllt, was wir uns sehnen, wo endlich Frieden geschehen kann und wo all das Böse zerstört wird und nicht mehr sein kann. Ich denke, das ist ein ganz klarer Punkt, den wir im Glauben gar nicht aufgeben können. Ist unmöglich. Aber wir können nicht irgendwie so machen, dass wir den Leuten das sagen, so, gleich morgen ist es schon soweit oder in den nächsten paar Tagen. Für den Noah reichte es, sage ich mal, dass er seine Arche baute. Das war eine Verkündigung. Die Leute mussten über diesen verrückten Typ nachdenken. Warum baut der eine Arche auf dem Trockenen? Ist der bekloppt? Und sie mussten merken, der ist fest und vertraut und er glaubt. Und dann kam der Regen. Leute sollen an uns etwas sehen. Gottes Wort ist zuverlässig. Jesus' Verheißung, dass er kommt, ist zuverlässig. Ich sage es mal so, der Lot, der musste eigentlich nur die Engel aufnehmen in der Stadt, die vor seiner Tür standen. Und die Leute wussten, da drin ist was. Das ist eine größere Macht. Das ist stärker. Und sie haben trotzdem ihr verkehrtes Leben weitergelebt. Nicht? Wir müssen aufnehmen Gottes Geist in unser Leben. Er soll da sein und das reicht. Und das soll den Menschen verkündigen. Deswegen bleiben wir in einer Welt, die an vielen Stellen nichts begreift. Gott hat die Menschen nicht aufgegeben. Das sollen wir hier nicht reinlesen. Gott hat die Menschen nicht aufgegeben. Er wirkt und er redet durch uns, durch die Gemeinde. Was lerne ich hier? Leidenschaftlicher Glaube, der in Erwartung lebt, der muss Geduld lernen. Der muss lernen, Spannungen auszuhalten. Ich wünschte so gerne, ich hätte so gerne, ich erwartete so gerne. Aber ich spüre es nicht, ich merke es nicht. Es ist gar nicht so da. Aber wenn Jesus in mir ist, dann ist genug da. Und er muss lernen bei den Angeboten, die uns gemacht werden. Mach mit, zieh mit, geh mit, das ist gut. Hier passiert was, hier geschieht was. Zu gucken und abzuwägen. Führt mich das wirklich in vertrauensvolle Gemeinschaft mit Jesus? In hoffnungsvollem Glauben auf Ewigkeit? In Gewissheit, ihn zu begegnen und mich über ihn zu freuen? Oder was macht mich das nur zum Aktivisten, zu irgendwie einem verbohrten Menschen? Oder wohin führt mich das? Wir müssen abwägen. Und dann redet dieser Text ja, und Jesus spricht davon ja, von diesem Blitz zum Schluss. Einen Blitz siehst du mit geschlossenen Augen. Wenn ein Blitz vor dir runterkracht, brauchst du die Augen noch nicht mal aufmachen, der wird so hell, da sagst du, boah, hier ist was passiert. Jesus macht was. Jesus wirkt was. Jesus schafft was. Wie ein Blitz, wenn er wiederkommt. Aber ich denke auch, indem er heute immer wieder in unserem Leben hinein reden, handeln will, gegenwärtig sein will, trösten will, ermutigen will, uns Wege leiten will. Er wird für uns ein klarer, sichtbarer Herr sein und in diesen Schwierigkeiten bleiben. Und zum Schluss werden ihn alle sehen. Amen. Lieber Vater, wir bitten dich immer wieder, dass du uns hilfst, dass unsere Erwartungen in rechter Weise auf deinen Sohn Jesus Christus ausgerichtet sind. Dass er unsere Freude auch ist, dass er unsere Zuversicht ist, dass er unsere Gewissheit und Stärke wird, auch in diesen Tagen. Gib uns Weisheit, in guter Weise zu entscheiden und zu unterscheiden, den rechten Erwartungen zu folgen. Amen.